Okay.
Als ich von Werner Deppe gefragt wurde, ob ich auf dieser Konferenz einen Vortrag halten kann, habe ich eine Weile über das Thema nachgedacht. Geistliches Unterscheidungsvermögen lernen und fördern. Und irgendwie muss ich dabei an meine Schulzeit denken, weil das klingt irgendwie nach Schule. Lernen und fördern. Das trifft auf Kinder zu. Sie müssen noch lernen und gefördert werden. Und dann ist mir dazu ein Bibeltext eingefallen, der sagt, dass ein Christ in seinem Glaubensleben genau auf diesem Weg ist. Wir werden als kleine Kinder im Glauben bezeichnet, wenn wir zu Christus gekommen sind. Wir sollen dann im Glauben heranwachsen, bis hin zu erwachsenen Männern im Glauben und hin zu Vätern in Christo. Wir lesen in Epheser 4, Vers 13, bis wir hingelangen zum vollendeten Mann, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen. Was ist das Kennzeichen eines erwachsenen Mannes oder einer erwachsenen Frau im Glauben? Paulus sagt, er oder sie wird nicht mehr von einem jeden Wind der Lehre umhergetrieben. Wer im Glauben geistlich reif geworden ist, der ist in der biblischen Lehre fest geworden und tief darin gegründet. Und sehen Sie, genau da haben wir heute das Problem. Wir leben in einer Zeit, in der biblische Lehre nicht mehr besonders hoch im Kurs steht. Ich habe schon oft in christlichen Kreisen das Klischee gehört, wir brauchen keine Theologie und wir brauchen auch keine Lehre. Was wir brauchen, das ist gelebtes Christsein. Und lassen Sie mich hier ganz kurz zeigen, wie dramatisch die Situation hier bereits geworden ist. Es geht hier heute um wesentlich mehr als nur um eine gewisse Trägheit, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als den Angriff auf das Konzept von Wahrheit als solchem. Der Begriff von Wahrheit beinhaltet, dass es absolute und für alle Menschen gültige Wahrheit gibt. Und Wahrheit, das ist eine Grundkategorie in unserem Denken. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, dass eben dieser Grundbegriff Wahrheit aus unserem Denken, aus unserem Verstand gelöscht wird. Was passiert dann? Wir fallen dann in unserem Verstand in das Stadium frühester Kindheit zurück. Denken Sie sich mal ein Kind, sagen wir mal im Alter von etwa 3 Jahren. In diesem Alter fehlen dem Kind noch gewisse Grundkategorien im Denken. Nehmen wir als Beispiel mal die Kategorie rechts oder links. Das Kind hat im Alter von 3 Jahren diese Kategorie noch nicht gelernt. Man könnte vielleicht auch sagen, die Kategorie rechts und links ist auf der Festplatte des Verstandes beim Kind eben noch nicht formatiert, noch nicht installiert. Und jetzt sagen Sie diesem Kind einmal, es soll den rechten Schuh am rechten Fuß anziehen oder den linken Schuh am linken Fuß. Es funktioniert einfach noch nicht, weil das Kind in diesem Alter eben diese Kategorie rechts und links noch nicht kennt. Eine noch wichtigere Kategorie in unserem Denken ist, was richtig und was falsch ist. Oder allgemein gesagt, was Wahrheit ist. Auf diese Grundkategorie unseres Verstandes, auf den Wahrheitsbegriff, ist ein massiver Angriff gestartet worden. Er soll auf der Festplatte unseres Verstandes gelöscht werden. Und bei vielen Leuten in der Christenheit ist das bereits geschehen. Vor einiger Zeit sagte mir der Direktor einer der größten Bibelschulen in Deutschland in einem 1,5-stündigen persönlichen Gespräch, die Kategorien richtig und falsch, die existieren in Bezug auf die Bibel gar nicht, gibt es gar nicht. Und dieser Angriff auf den Wahrheitsbegriff, der geht innerhalb der Evangelikalen aktuell von der Emerging Church Bewegung aus. Wir haben darüber heute schon einiges gehört. Und der Hauptvertreter dieser Bewegung, Brian McLaren, behauptet in eins seinen Büchern, dass bis zum heutigen Tage, jetzt hören Sie gut zu, dass bis zum heutigen Tage noch niemand das Evangelium oder die Bibel jemals recht verstanden hat. Er schreibt, und ich zitiere, keiner von uns ist bis heute zur Rechtgläubigkeit durchgedrungen. Das soll heißen, sowas wie Wahrheit gibt es angeblich überhaupt gar nicht. Auch die Bibel verkündet angeblich keine Wahrheit. Und bis heute habe noch niemand wirklich erkennen können, was die Bibel überhaupt sagen und lehren will. Das sind Behauptungen, und mir ging das jedenfalls so, die können einen glatt vom Stuhl reißen. Und leider müssen wir sehen, dass diese katastrophalen Irrtümer in der evangelikalen Christenheit sehr wohlwollend aufgenommen werden und sich sehr rasant ausbreiten. Wer heute irgendwie mit dem Mainstream der Evangelikalen zu tun hat, der wird relativ schnell mit diesem Geist der Emerging Church konfrontiert. Wir sehen uns einem Angriff ausgesetzt, der fest und steif behauptet, es gibt kein Konzept von biblischer Wahrheit. Das ist die Situation, vor der wir heute stehen. Deshalb ist auch das Thema der Konferenz so gewählt worden. Wie können wir uns geistlich davor schützen und stärken? Was müssen wir tun, damit wir in diesem Sog der Verführung nicht mit weggezogen werden? Wir wollen von der Bibel her eine Antwort darauf geben. Was können wir tun? Das ist heute unsere Aufgabe. Die Antwort, die ich heute geben möchte, ist ein Bibelvers aus 1. Timotheus 4, Vers 16. Dort lesen wir, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Diesen Vers schreibt Paulus dem Timotheus, als die Gemeinde sich im Glaubensabfall und in der Verführung befand. Wie sollte Timotheus sich und seine Gemeinde hier schützen? Der Rat seines Mentors Paulus ist, achte zum einen auf dein persönliches Glaubensleben und zum anderen hab Acht auf die biblische Lehre. Wir wollen das auch heute für uns als biblischen Rat in unserer Situation sehen. Wir wollen darüber nachdenken, wie wir täglich unser Glaubensleben führen und wie wir auf die biblische Lehre Acht haben können. Beginnen wir zunächst mit der Lehre. Das ist mein erster Punkt des Vortrages. Hab Acht auf die biblische Lehre. Warum betont Paulus die biblische Lehre? Er macht es ja nicht nur an diesem einen Bibelvers. Paulus betont die Lehre immer wieder in allen seinen Briefen und die machen immerhin die Hälfte des Neuen Testaments aus. Ja, sogar die Bibel als Ganzes sagt, dass die Lehre das Fundament für den Glauben ist. Denken wir zum Beispiel an die Urgemeinde in Jerusalem, die eine Vorbildfunktion für alle Christen und alle Gemeinden hat, die dann später noch kommen sollten. Wir lesen da in Apostelgeschichte 2, Vers 42 über die ersten Christen, die erste Gemeinde. Sie blieben aber beständig, worin? In der Lehre der Apostel. Deshalb haben die Christen zu allen Zeiten an der Schrift geklebt und haben das biblische Wort immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. Sie haben dafür gekämpft und sind selbst mit ihrem Leben dafür eingetreten. Denken wir hier nur an Martin Luther, als er sich vor dem Kaiser in Worms verantworten musste, da sagte er, mein Gewissen ist gefangen im Wort. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Diese Worte von Martin Luther, die klingen so, als würde es um Leben und Tod gehen. Und so ist es auch. Mit dem Wort Gottes, da steht und da fällt alles. Am Wort Gottes, da hängt Leben und Tod. Deshalb dreht sich bei Christen, nachdem sie durch das Blut Jesu erlöst sind, eben alles um das biblische Wort. Wenn jemand von einer tödlichen Krankheit geheilt worden ist, wieder gesund geworden ist, dann redet er von nichts anderem als von dem Arzt und von der Medizin, die ihn geheilt haben. Und bei uns Christen ist es auch nicht viel anders. Wir reden dann nur noch von Jesus, unserem Erretter, und von seinem Wort, der Bibel. Als Adams Kinder, da sind wir von Natur aus dem ewigen Tod und Verderben verfallen. Durch die Bibel, durch das Wort haben wir von Jesus Christus gehört. Und durch den Glauben an Jesus sind wir heil geworden. In Christus haben wir das ewige Leben. Deshalb können wir auch von nichts anderem mehr reden als von Christus und von der Schrift. Die Schrift ist das Mittel, durch das wir gerettet worden sind. Ich sage es jetzt mal so: Die Schrift ist das Mittel oder die Medizin, durch die wir geistlich wieder heil geworden sind. Darum rühmen wir auch täglich die Schrift. Wir wissen, die Schrift und Jesus sind miteinander identisch. Und wenn wir die Schrift rühmen, dann rühmen wir natürlich auch den Namen Jesus und das, was er für uns am Kreuz getan hat. Die Bibel redet davon, zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 6. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso auch die Griechen. Das Evangelium, oder man kann auch allgemein sagen, die ganze Heilige Schrift ist eine Kraft Gottes, die zur Errettung hinführt. Das Evangelium, die Schrift, rettet. Und zwar diejenigen, lesen wir hier, die daran glauben. Egal ob Juden oder Griechen. Das Evangelium rettet jeden Menschen, der daran glaubt. Die Kraft zur Errettung liegt also im Evangelium selbst. Das Wort hat in sich selbst die Kraft, Sünder aus dem geistlichen Tod aufzuerwecken. Das Wort Gottes hat Leben in sich selbst und schenkt Leben dem, der daran glaubt. Jesus sagt einmal in Johannes 6, Vers 63 zu seinen Jüngern: Meine Worte sind Geist und Leben. Die Worte der Schrift sind Leben in sich und sie geben Leben dem, der daran glaubt. Das Wort macht Tote wieder lebendig. Denken wir an Lazarus, er lag im Grab. Wodurch kam er wieder heraus und wurde lebendig? Als Jesus an das Grab trat und das lebendige Wort Gottes aussprach und sagte: Lazarus, komm heraus. Dieses Wort, das Wort Gottes, hat Lazarus aus den Toten auferweckt. Das Wort Gottes bringt sowohl geistlich Tote zur Bekehrung, als auch körperlich Tote wieder aus den Gräbern heraus. In Johannes 5, da redet Jesus von der Auferstehung der Toten. Wann kommen die Toten wieder aus ihren Gräbern heraus? Vers 29, Jesus sagt: In der Stunde, wenn sie meine Stimme hören werden. Also wenn das Wort Gottes aus dem Munde Jesu ausgesprochen wird, dann kommen die Toten aus den Gräbern heraus. Sehen wir, mit was wir es hier zu tun haben, wenn wir die Bibel in den Händen halten. Wir haben hier das lebendige Wort Gottes. Es bringt die Toten zum Leben und es errettet für Zeit und Ewigkeit diejenigen, die daran glauben. Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, dass sie bis an die Enden der Erde gehen sollen, damit Menschen errettet werden. Und was sollen die Jünger tun? Verkündet das Evangelium aller Kreatur. Weil das Evangelium allein rettet, soll es auf der ganzen Erde verkündet werden. Und wovon redet das Evangelium? Es redet von Christus. Allein das Evangelium sagt uns, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er ist vollkommen heilig, gerecht und ohne jede Sünde gewesen. Er ist es, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Er hat den Fluch für unsere Sünde bezahlt. Sein Blut ist geflossen zur Vergebung der Sünden. Jesus ist von den Toten auferstanden und erlebt. In Christus wird uns die Gnade Gottes verkündet und die Rettung und das ewige Leben für diejenigen, die daran glauben. All diese Dinge erfahre ich nur durch das Wort allein. Wenn ich in die Natur schaue, da sehe ich nichts davon, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. In einer Meditation erfahre ich nichts über Jesus. Auch in den Religionen der Welt und Weisheitsbüchern erfährt man nichts von Jesus Christus, dem Erretter. Das erfahre ich nur im Evangelium, sprich im Wort. Deshalb geht es bei der Bibel um Leben und Tod. Denn das Wort ist der Weg und das Mittel zur Rettung. Und darum ringen wir auf dieser Konferenz auch um biblische Wahrheit und um biblische Lehre. Weil wir glauben, dass die Bibel das ist, was sie in Wahrheit ist. Sie ist Gottes Kraft und Gottes Mittel zur Errettung. Darum ist es für uns das alleroberste Gebot, dass wir ein unerschütterliches Vertrauen in die Schrift bekommen und unseren Glauben darin begründen. Damit wir der Schrift von ganzem Herzen und fest vertrauen können, brauchen wir biblische Lehre. Zunächst einmal müssen wir Kenntnis haben der Inspiration der Bibel. Das ist mein zweiter Punkt, die Inspirationslehre. Hier müssen wir über vier Dinge sehr ausführlich Bescheid wissen. Das ist zum einen, dass die Bibel das irrtumslose Wort Gottes ist. Dass die Schrift die oberste Autorität hat. Dass die Schrift allgenügsam ist. Und wir müssen wissen von der Klarheit der Schrift, der Claritas Scripturae. Was bedeuten diese Dinge nun im Einzelnen? Und warum sind sie so wichtig? Weil diese vier Dinge ein festes Fundament für unseren Glauben sind. Sie zementieren unser Vertrauen in die Wahrheit und in die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Es geht hier um mehr als nur um irgendwelche Glaubenssätze, die irgendwo auf dem Papier stehen. Es geht hier um das, was die Bibel im Wesentlichen sagt und auch ist. Die ganze Bibel redet wie selbstverständlich davon, dass sie vom Heiligen Geist geredetes Wort Gottes ist. Wir finden das an vielen Stellen. Wir kennen auch die klassische Bibelstelle aus 2. Timotheus 3,16. Und hier wird es ganz direkt gesagt, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Oder vielleicht kennen wir das auch aus der lateinischen Übersetzung, inspirata. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, inspiriert. Das heißt vom Heiligen Geist. Er ist die dritte Person der Gottheit. Dadurch ist die Bibel, die ganze Bibel, das Reden Gottes durch den Heiligen Geist. Und Gottes Worte sind immer Wahrheit, da Gott nicht lügen kann. Und so ist auch die Bibel absolute Wahrheit. Genauso wie Gott selbst absolute Wahrheit ist. Und als Bibelleser stellt man relativ schnell fest, die Schrift und Gott sind identisch. Dadurch wird dann zwangsläufig auch klar, dass die Bibel keine Fehler enthält. Sie ist irrtumslos. Und deshalb haben die meisten konservativen Christen die Chicago-Erklärung von 1978 zu ihrer Glaubensgrundlage erklärt. Die Chicago-Erklärung bekennt die Irrtumslosigkeit der Bibel. Warum muss man in einer Erklärung heute betonen, dass die Bibel irrtumslos ist und keine Fehler enthält? Nun, weil man im bibelkritischen liberalen Lager davon ausgeht, dass die Bibel angeblich mit Irrtümern und Fehlern behaftet ist. Diese Leute sagen, weil die Bibel von fehlerhaften Menschen aufgeschrieben worden ist, deshalb ist auch die Bibel voller Irrtümer und Fehler. Wir jedoch halten dagegen, dass Gott in seiner Wahrheit unwandelbar ist. Selbst wenn Gott in menschlicher Sprache redet, und in der Bibel tut Gott das, so ist sein Wort immer noch absolut wahr und fehlerlos. Ich habe über diese Angriffe auf die Vertrauenswürdigkeit der Bibel lange nachgedacht. Besonders auch in der Zeit, als ich historisch-kritische Bücher gelesen habe, um zu prüfen. Und ich habe dann mal nur theoretisch angenommen, die Liberalen und Bibelkritiker hätten in der Tat recht. Die Bibel wäre tatsächlich voller Irrtümer und Fehler. Und ich habe mich gefragt, ja, was sollte ich dann mit der Schrift noch anfangen? Ich habe mich gefragt, wie könnte ich der Bibel dann überhaupt noch trauen und glauben, wenn sie voller Fehler und Irrtümer ist? Und dann kam bei mir gleich die nächste Frage auf, wer sollte dann überhaupt eine Entscheidung darüber treffen, was in der Bibel jetzt nun Gottes Wort ist und was Fehler und Irrtum ist? Welcher Mensch könnte dazu in der Lage sein, dass er in der Bibel zwischen Irrtum und Wahrheit unterscheiden könnte? Wenn er das könnte, dann müsste er sich zwangsläufig über die Bibel drüberstellen. Er würde dann nicht mehr in Demut unter der Schrift stehen. Und genau diese Position haben die Liberalen und die Bibelkritiker eingenommen. Mit ihrer historisch-kritischen Methode der Bibelauslegung haben sie ihren Verstand über die Bibel gestellt und sie maßen sich an, die Schrift in menschlicher Weise beurteilen zu können. Bibeltreue dagegen heißt, dass ich in Demut die ganze Schrift als das irrtumslose Wort Gottes anerkenne. Mein Verstand steht unter der Schrift und nicht über ihr. Als bibeltreue Christen bekennen wir mutig, die Bibel ist Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und das betet Jesus auch im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 17. Da betet Jesus, heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, sagt Jesus. Und solche Aussagen finden wir oft in der Bibel. Darum können auch wir nichts anderes sagen als, die Bibel ist die Wahrheit und sie enthält keine Irrtümer und Fehler. Durch die Inspiration der Schrift, ihre Irrtumslosigkeit, ergibt sich notwendigerweise auch, dass sie göttliche Autorität besitzt. Will heißen, die Bibel entscheidet, welche Lehren wir glauben sollen und nicht. Die Bibel entscheidet verbindlich, welcher ethische Maßstab gültig ist und welcher nicht. Und an diesem Punkt, denke ich, liegt der eigentliche Grund, warum die Liberalen versuchen, die Zuverlässigkeit der Bibel zu kippen. Wenn ihnen das gelungen ist, dann fällt auch die Autorität der Schrift. Dann hat die Bibel eben nicht mehr das Sagen, an was ich glauben muss. Wenn die Zuverlässigkeit der Bibel gefallen ist, dann hat sie auch nicht mehr die Autorität. Und dann kann ich eben glauben und leben, wie es mir recht angenehm und bequem. Aus der Inspiration der Bibel folgt auch ihre Allgenügsamkeit. Die Bibel reicht aus. Sola Scriptura, die Schrift allein. Alles, was Gott zu sagen hat, das hat er gesagt in der Schrift. Und damit werden eben alle weiteren Offenbarungsquellen neben der Bibel ausgeschlossen. Das gilt zum einen für eine Tradition, wie das katholische Lehramt, das neben der Bibel steht. Es gilt aber auch eben für direkte Offenbarung des Heiligen Geistes, wie wir das von den Schwärmern und von den Charismatikern her kennen. Die Bibel allein reicht vollkommen aus, damit ein Mensch Christus erkennen kann, damit wir glauben können. Die Bibel ist das alleinige und auch das ausreichende Mittel, damit Menschen errettet werden können. Wie wir Gottes Willen erkennen können, wie wir weise werden, wie wir ein frommes, ein Gott wohlgefälliges Leben führen können, all das sagt uns die Bibel in ausreichender Weise. Mehr brauchen wir nicht. Die Inspiration der Schrift, ihre Irrtumslosigkeit, ihre Autorität und auch die Allgenügsamkeit, das sind Fundamente für den Glauben. Und nun sehen wir heute, dass viele konservative Christen wirklich fest an diese Dinge glauben. Aber dennoch finden wir im konservativen Lager massive Probleme. Es kommt zu Irrlehren, Streitereien, Spaltung und Versagen auf moralischem Gebiet. Also können wir an dieser Stelle des Vortrages noch keinen Punkt setzen. Wir müssen uns noch mit einer ganz anderen wesentlichen Sache auseinandersetzen. Die Frage der Bibelauslegung. Wie gehe ich mit der Bibel um? Wie gesagt, im bibeltreuen Lager ist man sich darüber einig, dass die Bibel das irrtumslose Wort Gottes ist. Aber dennoch gibt es ganz verschiedene Gruppierungen. Und oft wollen die einen auch mit den anderen gar nichts zu tun haben und werfen sich gegenseitig Irrtum vor. Woran liegt das? Man kann also an die volle Inspiration und an die Autorität der Schrift glauben, geht aber dennoch in die Irre, wenn man die Bibel falsch auslegt. Liegt das jetzt nun an der Bibel? Ist die Bibel vielleicht zu schwer zu verstehen? Oder liegt es am Menschen, der eine zu lange Leitung im Verstehen hat? Ich denke, die Antwort ist eigentlich ganz einfach und klar. Das Problem liegt auf der Seite des Menschen. Wir sehen heute die Christenheit gespalten und zerstreut in viele verschiedene Kirchen, Gruppierungen. Sie sind getrennt durch unterschiedliche Lehren. Und da gibt es nicht wenige, die behaupten, Das Problem liegt an der Komplexität der Bibel. Sie ist halt angeblich zu schwer zu verstehen und auszulegen. Und diese Leute haben dann auch eine Lösung für dieses Problem parat. Sie sagen, wir suchen die Einheit einfach auf Basis der brüderlichen Liebe und der gemeinsamen Glaubenserfahrung. Das ist Ökumene. Aber das Ringen um biblische Wahrheit und das Glaubensbekenntnis wurde von diesen Leuten schon längst ad acta gelegt. Sie machen es sich hier sehr leicht und sagen, das Problem der Uneinigkeit liegt nicht bei uns, sondern es liegt bei der Bibel. Sie ist halt angeblich zu kompliziert zu verstehen. Und dann haben wir auch noch den langen zeitlichen Abstand. Die Bibel ist ja vor ein paar tausend Jahren geschrieben worden, in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur. Und damit mühen wir uns heute nicht mehr ab. Die Reformation hat an diesem Punkt eine ganz deutliche Stellung bezogen. Sie redet hier von der Klarheit der Schrift und sagt, die Bibel ist klar und eindeutig zu verstehen. Das Problem liegt beim Menschen. Die Bibel sagt in Römer 1, das Herz und der Verstand des Menschen ist durch den Sündenfall verfinstert worden. Auch als wiedergeborene Christen müssen wir davon ausgehen, dass an manchen Punkten unser Verstand durch die Sünde eben verdunkelt ist, weil wir immer noch Sünder sind. Und das ist auch der eigentliche Grund, warum Christen manchmal die Bibel falsch verstehen. Die Schrift dagegen ist völlig klar. Die Schrift ist das größte göttliche Licht, das wir hier auf dieser Welt überhaupt haben. Es gibt kein klareres Licht in dieser Welt als das Wort Gottes. Und es geht darum, dass unser verdunkelter Verstand durch die Sünde verdunkelt ist, dass unser Verstand durch das Wort erleuchtet wird. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 119, den bekannten Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und oft unterschätzen Christen eben, dass der Zustand des Sünderseins auch nach der Bekehrung immer noch bleibt. Und damit bleibt auch eben die natürliche Verdunklung unseres Herzens und unseres Verstandes durch die Sünde. Und darum brauchen Christen täglich das Wort Gottes, damit ihr Herz und ihr Verstand eben jeden Tag immer wieder neu erleuchtet und erhellt wird. Und selbst wenn ich Christ bin und den Heiligen Geist habe, muss mir eines klar sein. Wenn ich die Bibel lese, dann lese ich die Bibel immer als Sünder. Und ich stehe immer in der Gefahr, dass ich meine sündigen Gedanken in die Schrift hineinlese. Und genau dann kommen wir eben zu einem falschen Verständnis der Bibel und zu einer falschen Auslegung. Wir müssen uns also mit der Frage beschäftigen, wie gehe ich mit der Bibel um? Wie verstehe ich die Schrift richtig? Das ist mein dritter Punkt, die Frage der Bibelauslegung. Und hier sind drei Dinge, die ich für wichtig halte. Es ist zum einen, dass wir beim Bibellesen immer den Kontext, den Zusammenhang beachten müssen. Zum anderen müssen wir die Schrift wörtlich verstehen. Und zum dritten müssen wir die Bibel grammatisch-historisch auslegen. Wir sollten beim Lesen der Bibel immer bedenken, dass wir die Schrift als gefallene Menschen, als Sünder lesen. Wir sind deshalb immer dazu geneigt, die Bibel durch unsere eigene Brille zu lesen. Ich möchte mal an einem Beispiel erzählen, was ich damit meine. Ein Bruder hat im Neuen Testament gelesen, wie die Jünger auf dem See Genezareth die ganze Nacht nichts gefangen haben. Am nächsten Morgen forderte sie Jesus auf, nochmal auf den See hinauszufahren. Und Petrus sagt, Herr, auf dein Wort wollen wir das machen. Nun versuchte der Bruder, den Text zu verstehen. Er selbst war von Beruf Fischer, genau wie die Jünger. Und er hat jetzt dafür folgende Erklärung gehabt, dass sie die ganze Nacht nichts gefangen haben. Er war selbst einmal mit einem Boot auf dem See zum Fischen. Und dann kam plötzlich ein Gewitter auf, es hat furchtbar gedonnert. Und da sind alle Fische verschwunden und er hat nichts mehr gefangen. Und nun hat er bemerkt, dass zwei der Jünger auf dem Boot ja Donnersöhne hießen. Da wurde ihm sehr schnell klar, dass die Fische vor Donner Angst haben. Und so sind die Fische abgehauen und die Jünger haben die ganze Nacht nichts gefangen. Diese Geschichte ist nicht erfunden. Diese Auslegung gibt es wirklich. Es erscheint uns vielleicht etwas lustig, wie ich merke, dass der eine oder andere darüber kichert. Und in der Regel kommt es auch nicht so extrem vor. Aber es zeigt hier das Problem, das wir beim Bibellesen haben. Hier wird ein Prinzip deutlich. Wir sind in unserer gefallenen Natur immer dazu geneigt, dass wir unsere eigenen Gedanken in die Schrift hineinlesen. Und das führt eben dann dazu, dass wir die Schrift falsch verstehen. Auf diese Weise sind im Prinzip alle Irrlehren, alle falschen Klischees und irrtümlichen Meinungen irgendwie einmal entstanden. Und das hat wiederum zu Spaltungen unter Brüdern geführt und das hat zu Zerstreuung in verschiedene Gruppen und Kirchen geführt. Wir sollten also die Frage nach einer korrekten Bibelauslegung sehr ernst nehmen. Für eine biblische Auslegung der Schrift sollten wir nicht unsere Gedanken in die Schrift hineinlesen, sondern umgekehrt. Gott hat bei der Inspiration seine Gedanken in die Schrift hineingelegt und die sollten wir dann aus der Schrift herauslesen. Deshalb verwenden wir auch das Wort Auslegung. Das bedeutet, dass wir den Sinn oder die Bedeutung aus der Bibel herauslesen, die ja Gott bei der Inspiration bereits hineingelegt hat. Man kann es auch ganz einfach so sagen: Wenn ich die Bibel auslege, dann sage ich das, was die Bibel sagt. Die Bedeutung steht in der Schrift selbst. Und ich lese sie nur noch heraus. Klingt so einfach, aber oft doch so schwer. Wie wir aus unserer Erfahrung oft manchmal auch schmerzhaft in Glaubensgesprächen erfahren haben. Also wie gesagt, bei diesem Prinzip, wenn wir glauben, dass es geredetes Wort Gottes ist, dann ist die Bedeutung und der Sinn im Wort selbst drin und wir lesen es nur noch heraus. Und an dieser Stelle ist kein Platz für eigene Interpretation oder eigene Deutung. Und Petrus schreibt einmal in seinem zweiten Brief, dass wir genau in dieser Art und Weise mit der Bibel eben umgehen sollen. Kapitel 1, Verse 20 und 21. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigene Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Wenn ich die Bibel jetzt nun lese und ich versuche sie zu verstehen, dann ist das keine Sache eigener Auslegung, schreibt der Apostel. Und genau hier wird das Problem beim Namen genannt, weil wir immer dazu geneigt sind, die Schrift eben selbst gemäß unserer Gedanken zu interpretieren. Und wenn wir die Schrift dann eben so gemäß unserem Denken interpretieren, dann geschieht es eben gemäß unserer gefallenen Natur und dementsprechend ist dann auch das Ergebnis. Und aus diesem Grund haben die Reformatoren betont, Sacra Scriptura sui ipsius interpretes. Das heißt, die Heilige Schrift ist ihr eigener Ausleger. Die Bibel sagt es uns selbst, wie sie verstanden werden möchte. Die Bedeutung von Gottes Wort steht ganz einfach in der Schrift selbst. Der Heilige Geist hat den Wortsinn bereits bei der Inspiration in die Schrift hineingelegt. Wie können wir die Bibel nun richtig verstehen? Wie können wir uns davor schützen, dass wir unsere eigenen Gedanken in das Wort hineinlesen? Wir müssen zunächst immer eben den Zusammenhang, den Kontext beachten. Und dazu hilft es ungemein, wenn wir nicht nur einen Vers lesen und den rausholen, sondern wenn wir das ganze Kapitel lesen. Und am besten noch das Kapitel vorher und das Kapitel danach. Machen wir das einmal hier bei Lukas 5, die Jünger auf dem See Genezareth. Schauen wir uns da mal den Kontext an in dem Kapitel. Da geht es nicht darum, dass die Donnersöhne die Fische auf dem See Genezareth verjagt haben. Es geht darum, dass Jesus seine göttliche Macht offenbart und dass der Mensch in der Gegenwart Gottes sich als Sünder erkennt. Die Fische waren dann, oder die Boote waren dann so voller Fische, dass sie fast untergegangen wären. Und da sagt dann Petrus: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Genau darum geht es im Zusammenhang, im Kontext. In der Gegenwart, in der Allmacht Jesu, der sogar die Boote voll mit Fischen füllen kann, in der Gegenwart der Allmacht Jesu, da erkennt sich der Mensch selbst als verlorener Sünder und sagt: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Genau das ist der Sinn und die Bedeutung des Textes. Es hilft auch, wenn wir bei der Auslegung der Bibel den größeren Zusammenhang mitbeachten. Also, was ist die Lehre der ganzen Schrift? Lesen wir zum Beispiel Jakobus 2, Vers 24. Da heißt es, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird und nicht durch Glauben allein. Aber ich denke, dass wir die Lehre der Schrift auch anders kennen, oder? Ihr seht, dass der Mensch durch Werke gerecht wird und nicht durch Glauben allein. Wir glauben es doch genau andersrum, dass der Mensch durch Glauben gerecht wird. Also wir sehen, wenn man nur den einzelnen Vers betrachtet, dann könnte man durchaus denken, dass man durch Werke vor Gott gerecht wird. Und deshalb müssen wir eben auch die Lehre der ganzen Bibel berücksichtigen. Und dann werden wir relativ schnell merken, dass wir aus Gnade gerecht werden und dass eben die Werke die Frucht sind, die daraus entsteht, dass uns die Gnade Gottes in Christus begegnet ist. Es ist also, wie wir sehen, notwendig, dass wir die ganze Bibel sehr gut kennen. Und dazu muss man die Bibel eben regelmäßig komplett durchlesen, von Anfang bis zum Ende. Man muss die Bibel auch außerdem systematisch lesen und studieren. Zum Beispiel, was lehrt die Bibel über Gott? Was lehrt die Bibel über Jesus Christus oder über den Sündenfall oder über die Rettung des Menschen oder über die Gemeinde und so weiter? Und wir sehen bei solchen Dingen, dass wir da sehr viel Zeit mitbringen müssen. Man muss sehr viel Zeit mit der Bibel verbringen, indem man sie täglich liest. Indem man regelmäßig in der Bibelstunde oder auch im Gottesdienst auf die Bibel hört. Man sollte auch regelmäßig persönliches Bibelstudium machen. Und man erlebt es ja immer wieder, dass viele Christen nur aus der zweiten Hand leben. Sie glauben an das, was sie gehört haben, was andere über die Bibel sagen, aber nicht das, was sie selbst eben aus der Bibel heraus erkannt haben oder geprüft haben. Auf diesem Weg, wenn man aus zweiter Hand lebt, wird man nur sehr langsam im Glauben wachsen. Auf diesem Weg reift man schwerlich vom Kind im Glauben zum erwachsenen Mann heran. Und genau darum geht es eben. Wir sollen zu reifen, erwachsenen Männern und Frauen im Glauben heranwachsen, die eben nicht mehr von jedem Wind der Lehre umhergetrieben werden, die eben fest und tief im Wort gegründet sind. Und es gibt auch so gewisse Anzeichen, woran man das erkennen und merken kann, wie weit jemand im Glauben gewachsen ist. Man merkt es eben ganz schnell daran, wenn man mit Leuten zu tun hat, die was anderes glauben als ich. Wie verhalte ich mich dann? Versuche ich dann, die unterschiedlichen Auffassungen erst einmal auf die Sachebene zu bringen und sage, lieber Bruder, lass uns doch erst mal von der Bibel her prüfen, was die Schrift sagt. Oder bin ich dann, wenn der andere eine andere Meinung hat, in meinem Ego so verletzt und getroffen, dass ich um jeden Preis Recht haben möchte? Leider ist es oft so, dass es bei unterschiedlichen Meinungen über die Bibel und Lehren sehr schnell zum Streit kommt, weil man nicht wirklich an der Schrift prüft. Und was noch schlimmer ist, weil man es meistens auch gar nicht gelernt hat, an der Schrift zu prüfen, wie ich das mache. Viele gründen ihre Erkenntnis eben nur auf fromme Klischees, die sie irgendwo mal oder auch immer wieder gehört haben. Aber sie haben es nicht selbst an der Schrift geprüft und mit der Schrift gearbeitet. Mal ein Beispiel. Ich war mal in einer Gemeinde zu Gast. Da hat ein Mann zu mir gesagt, also Luther hat nur ihr Lehren verbreitet. Und dann habe ich gefragt, ja, welche Schriften hast du denn von Luther gelesen? Die Antwort war, keine. Sehen wir, er hat seine Erkenntnisse nur auf Klischees, auf falsche Klischees gegründet, die er irgendwo und wahrscheinlich auch immer wieder gehört hat. Aber er hat nie wirklich mal selber gelesen und geprüft. Also, wenn wir mit Leuten zu tun haben, die unterschiedliche Auffassungen oder auch Lehren haben als wir, wie verlaufen dann solche Gespräche? Erlebt es oft, dann wird ganz schnell der Ton lauter. Manche Brüder fangen an zu schimpfen und sagen, ja, ich habe aber doch recht. Ich weiß, dass ich recht habe. Zu mir hat mal, oder ich habe mal vor einem Ältesten so behauptet, der jetzt ökumenisch gesinnt war, ich glaube, die Ökumene ist falsch. Die ist nicht biblisch. Puh. Ja, da habe ich schon gemerkt, wie es ihm angefangen hat zu kochen. Dann hat er versucht, mich unter Druck zu setzen und hat gesagt, ja, wenn ich mit anderen Christen nicht an einem Strang ziehe, dann sündige ich gegen den Herrn. Und wer nicht mit mir sammelt, hat Jesus ja gesagt, er zerstreut. Aber ich habe mich da nicht von beeindrucken lassen. Ich habe mich nicht unter Druck setzen lassen. Dann ging es weiter. Dann wurde die Stimme immer lauter. Und der Bruder war kurz davor, handgreiflich zu werden, aber zum Glück war noch seine Frau da und hat ihn dann zurückgezogen. Wir sehen, das zeugt alles nicht von geistlicher Reife. Also, wenn jemand was anderes über die Bibel sagt, als ich glaube und denke, schaffe ich es dann, auf der Sachebene zu bleiben und auch den anderen auf die Sachebene zu bringen, dass man dahin kommt, dass man mal prüft von der Bibel. Und ob ich jetzt Recht habe oder nicht, das ist völlig unerheblich. Es geht einzig und allein darum, was von Gottes Wort her wahr ist und was nicht wahr ist. Ich muss also prüfen, was ist der wörtliche Sinn? Was ist die wörtliche Bedeutung eines Bibeltextes? Und das halt eben auch im ganzen Textzusammenhang. Und auf dem Hintergrund der ganzen Bibel, was die Bibel als Ganzes lehrt. Und hier muss dann auch in manchen Fällen die Sprache und die Grammatik berücksichtigt werden. Und wenn man da selber nicht weiterkommt, muss man vielleicht auch mal einen Brüder zur Hilfe nehmen, die damit Erfahrung haben. Wenn wir diese Dinge hören, dann sehen wir, dass wir heute einen sehr großen Mangel hier haben. Und deshalb ist es notwendig, und ich weiß gar nicht, welche Superlative ich jetzt dafür finden sollte, wie wichtig und dringlich es ist, dass eben in der Predigt, im Gottesdienst, in der Bibelstunde, dass da die Geschwister angeleitet werden, wie sie richtig mit der Bibel umgehen, wie sie die Bibel zu verstehen haben. Und hier stehen halt eben die Leiter der Gemeinde, die Verkündiger, die Ältesten, vor einer riesengroßen Aufgabe. Und dass wir hier auf der Bethanienkonferenz über solche Dinge reden, dann ist es erst der Anfang. Die Christenheit, das ist meine Analyse und ich denke, da würden mir viele Bibeltreue auch zustimmen, die Christenheit ist in großen Teilen über Jahre hinweg nicht mehr richtig angeleitet worden, wie sie die Bibel in rechter Weise lesen und verstehen können. Und wir können nur beten, dass der Herr uns hier an diesem Punkt geistliche Erneuerung schenkt, dass eben wieder Hirten, der Herr wieder Hirten beruft und auch einsetzt in seine Gemeinde, die eben auch die anderen Geschwister und Christen eben anleiten, wie sie in rechter Weise mit der Bibel umgehen und sie zu verstehen haben. Ich komme zu meinem vierten Punkt. Hab Acht auf das persönliche Glaubensleben. Das schreibt Paulus dem Timotheus 4,16. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Wir haben eben sehr viel über die Lehre gehört, über den richtigen Umgang mit der Bibel. Und wir haben gesehen, dass es absolut notwendig ist, dass wir theoretisches Wissen über die Bibel haben. Aber, das muss ich jetzt auch sagen, zur Theorie, wie wir alle wissen, gehört auch immer die Praxis. Und deshalb schreibt Paulus nicht nur, hab Acht auf die Lehre, sondern Paulus schreibt auch, hab Acht auf dich selbst. Achte nicht nur auf die Lehre, sondern auch, wie du dein persönliches Glaubensleben führst. Achte auch auf die Praxis. Beides gehört von der Schrift untrennbar zusammen. Und das wissen wir auch vom Alltag her, dass Theorie und Praxis zusammengehören. Irgendwann als Teenager habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und ich habe dann einfach so drauf losgespielt. Und ich muss sagen, es war selbst für mich kaum erträglich. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, ich muss halt eben Noten lernen und Gitarrengriffe. Ich brauche ein gewisses theoretisches Wissen über das Gitarrespielen. Ich kann einfach nicht nur einfach mal so drauf losspielen. Ich habe gemerkt, ich brauche Theorie und Praxis. Ich habe damals als Teenager sehr gerne Duplo und Hanuta gegessen, weil da immer so schöne Abziehbilder drin waren. Und da gab es immer so verschiedene Serien. Und da war einmal so eine Reihe mit klugen Sprüchen und Lebensweisheiten. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Auf einem dieser Bilder war so ein grinsender Junge und er hat gesagt, theoretisch kann ich alles, aber praktisch, Punkt, 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 Punkt. Wir sehen, im Leben begreift man sehr schnell, dass es ohne Theorie keine Praxis gibt. Aber dennoch gibt es Christen, die meinen, sie könnten ohne theoretisches Wissen über die Bibel ein praktisches Glaubensleben führen. Aber das kann nicht gut gehen, weil Theorie und Praxis immer, nicht nur in der Welt, im weltlichen Bereich, auch im geistlichen Bereich zusammengehören. Und wir finden in der Bibel dieses Prinzip ja auch beständig. Und wir sehen von der Bibel her, dass beides eben ausgewogen sich irgendwo die Waage halten muss. Eben die Lehre auf der einen Seite und die Glaubenspraxis auf der anderen Seite. Ich brauche in gleicher Weise biblische Lehre wie ich auch eben die Anwendung der Schrift in der Praxis brauche. Wir kommen zum Schluss. Ich möchte euch ein paar Ermutigungen geben, um das jetzt Gehörte auch dann in der Praxis anzuwenden. Es geht darum, dass wir auch das tun, was wir gehört haben. Paulus schreibt hier dem Timotheus: Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken, wenn du das tust, dann wirst du dich selbst retten und die dich hören. Also Acht haben auf die biblische Lehre und auf das persönliche Glaubensleben. Und da fordert Paulus auf, wenn du das tust. Und wenn wir das wirklich ernst nehmen und wir fangen an und versuchen, das in die Tat umzusetzen, wir beschäftigen uns mit der Lehre und versuchen es dann auch in unserem Glaubensleben umzusetzen. Wenn wir wirklich ernsthaft uns daran machen und wollen das in die Tat umsetzen, dann werden wir eine Sache ganz, ganz schnell merken. Und zwar, unser Fleisch wird sagen, hallo, hier bin ich. Unser Fleisch wird sich sehr schnell bemerkbar machen und will uns daran hindern, dass wir den Glauben auch in die Tat umsetzen. Und deshalb brauchen wir Ermutigung zu einem geistlichen Leben. Wir sind als Christen errettet und wir haben die Gabe des Heiligen Geistes. Und damit sind wir voll ausgerüstet für ein geistliches Glaubensleben. Wir haben also alles, was wir brauchen, um ein Leben gemäß der Schrift und dem Glauben zu führen. Aber dennoch haben wir immer wieder neu das Problem mit dem alten Menschen. Und hier brauchen wir auch die richtige Selbsteinschätzung. Ich sehe es immer wieder, dass sich Christen hier völlig überschätzen und nicht das Problem des Fleisches in aller Klarheit so sehen. Aber sobald wir anfangen und uns wirklich Zeit nehmen für die Bibel und es wirklich ernst meinen, dann wird sich auch sofort unser Fleisch bemerkbar machen. Wenn wir ernsthaft auf Gottes Wort hören und uns ganz fest vornehmen, danach zu handeln, dann stellen wir ganz schnell die Realität fest, die Worte Jesu beinhalten. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich habe von einem älteren Mann einmal folgende Geschichte gehört. Der hatte einen Sohn, und wie das heute halt eben so ist, der war im Beruf total eingespannt, dann hat er noch einige Hobbys gehabt und er blieb eben keine Zeit mehr, sich mit geistlichen Dingen zu beschäftigen. Und das hat den älteren Mann doch sehr besorgt gemacht, wie er seinen Sohn da gesehen hat, dass keine Zeit mehr für die Bibel und den Glauben war. Dann hatte er folgende Idee. Der Sohn hatte Geburtstag und hat ihm eine nagelneue Bibel geschenkt. Und dann hat er gesagt, in dieser Bibel, mein Sohn, da sind wahre Schätze drin, die ist ganz wertvoll. Du hast jetzt ein Jahr lang Zeit, da kannst du dir diese Schätze rausholen. Und nächstes Jahr, am nächsten Geburtstag, gibst du mir die Bibel wieder. Naja, und vielleicht könnt ihr euch denken, was jetzt kommt. Ein Jahr ging rum, der Sohn hatte wieder Geburtstag. Da fragt der Vater: Sohn, was hast du das Jahr über gemacht? Hast du die Schätze aus der Bibel herausgeholt? Ach Vater, du weißt doch, ich habe so viel Arbeit und so wenig Zeit. Und da hat der Vater die Bibel aufgeschlagen und hat einen 1.000-D-Mark-Schein rausgeholt und gesagt: Ich habe dir es doch gesagt, sind wahre Schätze drin. Hat er weitergeblättert, wieder einen 1.000-Mark-Schein rausgeholt, weitergeblättert, wieder einen 1.000-Mark-Schein rausgeholt. Es waren insgesamt 5.000 Mark in der Bibel. Und der Sohn hat Augen gemacht. Ich sage, habt ihr es doch gesagt, sind wahre Schätze drin. Also wir müssen wirklich erkennen den Wert der Schrift, wie wertvoll das Wort Gottes ist. Lesen wir zum Beispiel im Psalm 119, Vers 72. Das Gesetz deines Mundes, also das Wort Gottes, ist mir lieber als viele tausend Stücke Gold und Silber. Ich sage es mit meinen Worten, das Wort Gottes ist wertvoller als alles Geld, als alle Schätze der Welt. Und das müssen wir sehen, dass eben die Bibel wertvoller ist als alles andere. Aber, das muss ich auch sagen, es hat eben seinen Preis. Gott will uns reichlich durch sein Wort segnen, aber wir müssen auch jeden Tag immer wieder ganz neu darum ringen, auf Gottes Wort zu hören und danach zu tun. Es ist also eine tägliche Sache, die geübt werden muss. Wie damals in der Wüste das Manna täglich vom Himmel herabkam und sich die Israeliten täglich genährt haben, so müssen wir uns auch jeden Tag immer wieder neu von dem ewigen und lebendigen Wort Gottes ernähren, im Geistlichen. In einer Gemeinde, da gab es ein Mädchen, so im Teenageralter, und die hat eine nagelneue Bibel geschenkt bekommen. Sie ist dann ganz stolz zum Pastor ihrer Gemeinde gegangen und hat ihn gebeten, dass er doch eine Widmung vorne für sie reinschreibt. Da hat der Pastor überlegt, was könnte ich jetzt schreiben, um das Mädchen zu ermutigen, dass sie jeden Tag in der Bibel liest. Dann dachte er, ich schreibe folgenden Vers rein: Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Dann nimmt er die Bibel, Kugelschreiber, schlägt die erste Seite auf. Und was steht da? Da steht es schon drin. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Hat er überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er unten drunter geschrieben, lass es nicht verschimmeln. Dann stand also als Widmung auf der ersten Seite der Bibel, ich bin das Brot des Lebens, lass es nicht verschimmeln. Und so müssen wir uns auch immer wieder untereinander ermutigen, dass wir eben täglich das Wort Gottes lesen, dass wir nach biblischer Lehre trachten und prüfen und fragen, was ist von der Bibel her wahr und was nicht. Und dann aber auch gegen unser Fleisch, gegen unseren alten Adam darum ringen, das dann auch in die Tat umzusetzen und im Glauben zu leben. Das ist eine große Aufgabe und der Herr stehe uns dabei und gebe uns die Kraft durch sein Wort und seinen Geist. Amen. So, jetzt möchte ich noch ganz kurz. Ja, erst Fragen? Gut, okay.